Guten Morgen zusammen. In Lukas 11, Vers 1 finden wir eine folgende Begebenheit. Und es geschah, als er, Jesus, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1 steht das. Und da finden wir, dass Jesus betet. Jesus redet mit seinem Vater. Er redet mit seinem Vater, der im Himmel ist. Er hatte Gemeinschaft mit ihm. Und als er irgendwann fertig war, kam einer seiner Jünger zu ihm und sagte: Herr, Kyrios, Meister, Lehrer, bring uns etwas bei. Lehre uns zu beten. Genau darum geht es heute. Genau das ist mein Wunsch für uns heute Morgen, dass wir das beten. Herr, lehre uns beten. Das war der Wunsch in dieser Woche und das ist auch der Titel dieser Predigt: Herr, lehre uns beten. Ich bete wohl nicht so viel, wie ich es vielleicht sollte, und ich glaube, dass das, also ich persönlich glaube, dass das auch eine der Schwachstellen ist im Leben von vielen Christen. Das Thema Gebet. Im Generellen ist das ein Thema, wo ich ganz neu rangehen konnte, wo ich neu drüber nachdenken konnte, wo ich heute vielleicht nicht so viel aus Erfahrung reden kann, aber vielleicht aus dem Wunsch heraus: Herr, lehre mich zu beten. Ich habe mir angeschaut, was die Bibel sagt, was Menschen gelebt haben im Gebet, wie sie es gelebt haben, und ich habe versucht, mein Gebetsleben zu revolutionieren. Herr, lehre uns beten. Also lasst uns den Text für heute aufschlagen, Kolosser 4. Wir werden heute nur über diesen einen ersten Vers reden, Kolosser 4, Vers 2. Aber um in den Zusammenhang reinzukommen, wo ich gleich noch kurz was zu sage, wollen wir Verse 2 bis 6 am Stück lesen. Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Da schreibt Paulus: Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist der komplette Zusammenhang und ich kann heute wieder nur dazu ermutigen, mitzuschreiben. Einige Bibelstellen nur wieder nennen, wo man dann auch weiterführend drüber nachdenken kann. Und was wir durchnehmen werden, ist einfach das Thema Gebet. Und ich kann vorne wegnehmen, das ist bei weitem nicht alles, worüber wir heute nachdenken werden. Und bevor wir einsteigen, bevor wir auch in den Zusammenhang, in den Text einsteigen, bete ich noch einmal. Himmlischer Vater, wir möchten dir einfach so sehr danken dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir studieren dürfen. Und so bitte ich dich, dass du hilfst, dass du heute Gnade schenkst, dass wir dich damit ehren können, Herr, weil du unser Gott bist, weil du unser Herr bist, unser Retter, dass du derjenige bist, dem wir unser Leben geben wollen, wie wir es gerade gesungen haben. Unser Leben für dich. Und wir bitten dich für diesen Morgen, Herr, lehre du uns beten. Amen. Amen. Auffällig ist in diesem Abschnitt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass es 9-mal um Sprache geht. Haltet fest am Gebet mit Danksagung, also einmal das Gebet, einmal die Danksagung, dann betet für uns. Tür des Wortes haben wir was von gelesen. Geheimnis des Christus zu reden. Kund machen, also verkündigen, offenbar machen. Wie geredet werden soll. Wort in Gnade. Und ganz zum Schluss, wie wir dem Einzelnen antworten sollen. 9-mal finden wir in diesem kurzen Abschnitt etwas, was mit unserer Sprache zu tun hat. Und nach diesem großen Teil in Kapitel 3, um das Geheiligtwerden durch die Gnade, durch das Blut Christi und Streben nach Heiligung, dann besonders bezogen auf diese drei Lebensbeziehungen in Ehe, in Familie und auf der Arbeit, haben wir auch deutlich gesehen, dass wir einen Kernvers hatten. Jörg hat den letzte Woche öfters zitiert, Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen unseres Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. In der Familie, im Beruf, ob irgendwo auf der Arbeit oder da, wo wir eine übergeordnete und untergeordnete Rolle finden. All unser Tun, unser Reden soll zeigen, dass Jesus unser Herr ist. Beim letzten Mal, wo wir den Kolosserbrief studiert haben, haben uns vielleicht öfter gefragt, ja, wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir das denn bitte schaffen? Wie soll ich mich meinem Mann denn unterordnen in allem? Wie soll ich meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Wie soll ich denn meinen Eltern gehorchen in allem? Wie soll ich meine Kinder denn gut in der Zucht und in der Mahnung des Herrn erziehen? Wie soll ich gewissenhaft arbeiten, dabei wissen, dass ich eigentlich Gott diene? Wie soll ich denn meinen Untergebenen fair und gerecht behandeln? Ist das nicht alles zu viel verlangt? Ist das nicht unmöglich? Ich denke nicht. Und ich denke auch nicht, dass das ganz unmöglich ist. Natürlich wird es hier auf der Erde nie vollkommen sein, das wissen wir. Aber wir haben beim letzten Mal schon gesehen, dass wir Hilfen dabei haben. Und heute finden wir noch eine dritte Hilfe. Wir haben letztes Mal gesehen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Dass wir seine Liebe erfahren haben und dass wir diese Liebe weitertragen können. Dass wir seine Nachahmer sein dürfen. Wir haben das zweite Punkt beim letzten Mal gesehen oder vorletzten Mal gesehen, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass wir immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollen. Das geschieht besonders dadurch, dass das Wort des Christus reichlich in uns wohnt. Zwei Hilfen dabei, heute finden wir die dritte, haltet fest am Gebet. Haltet fest. Und diese Aufforderung, die finden wir so oft in der Bibel, dass wir dranbleiben, dass wir festhalten, dass wir beständig sind, dass wir immer und immer wieder beten, dass wir den ganzen Tag zu Gott rufen und so weiter. Ich habe eine ganze Liste von Bibelversen hier zusammen und könnt ihr gerne auf mich zukommen, wenn ihr die haben möchtet. Viele, viele Bibelverse. Und so ist es also eine wichtige Aufforderung, festzuhalten am Gebet. Gerade in unserem Leben, wo wir doch versuchen, von Sünde wegzukommen, wo wir versuchen, Jesus ähnlicher zu werden. Bezogen auf Ehe, Familie und in der Berufung, dort, wo Gott uns an den Platz gestellt hat, wo wir uns unterzuordnen haben. Und dass wir den gnädigen Gott bitten, mich meinem Mann unterzuordnen in allen, dass ich meine Frau lieben kann, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dass ich mich meinen Eltern unterordne, dass ich meine Kinder in der Zucht und in der Mahnung des Herrn erziehe, dass ich gewissenhaft arbeiten kann und dass ich mir bewusst bin, dass ich in der Berufung Gottes diene und dass ich meine Untergebenen fair und gerecht behandle. Das können wir vor Gott bringen. Und das ist heute der dritte Punkt. Haltet fest am Gebet. Und im Zusammenhang hier, ganz kurz dazu, ich denke, Jörg wird das nächste Woche ausführlicher behandeln, geht es auch um den Wunsch, Menschen zu Christus zu führen. Dass eine Tür des Wortes da ist, betet für uns, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir von Christus reden können. In unserem Kontext, unser Leben als Christ im Gebet und in der Mission. Und da bestehen verschiedene Zusammenhänge. Unser Herr ohne Mission ist unecht. Mission ohne Gebet ist unmöglich und Gebet ohne unseren Herrn ist unerhört. Also gehen wir heute der Frage nach, was es bedeutet, festzuhalten im Gebet und bitten unseren Herrn, dass er uns lehrt, was zu beten heißt, was es heißt zu beten und wie das funktioniert, was wichtig dabei ist. Und wir wollen uns heute nur an diesen Vers 2 festklammern und uns einfach fragen, was das Gebet für unser Leben bedeutet. Herr, lehre uns beten, Allgemeines über das Gebet. Und als wir den Kolosserbrief angefangen haben, haben wir direkt gesehen, Paulus hat die Gemeinde begrüßt, gesagt, hallo, ich wünsche euch Gnade und Friede. Und dann hat er direkt gesagt, ich danke meinem Gott, ich bete für euch, ich wünsche, dass ihr mit seinem Willen erfüllt werdet und so weiter und so weiter. Er geht mit gutem Beispiel voran. Er legt sein Gebetsleben offen für diese Menschen, an die er diesen Brief richtet. Ich habe 8 Punkte für heute, die wir durchgehen wollen. Zunächst, was ist Gebet überhaupt? Arten des Gebetes. Warum ist es wichtig, am Gebet festzuhalten? Probleme beim Gebet. Bedingungen für Gebetserhörungen. Warnungen beim Gebet. Was wir von Jesus lernen können. Und ganz zum Schluss, wachen mit Danksagung. Zunächst die Frage, was ist Gebet? Wir haben ganz am Anfang das Lied gesungen, wo es ums Beten ging. In der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Danken, loben, bitten, flehen und so weiter. Und Gebet ist zunächst einmal schlicht und einfach das Reden mit Gott. Das Reden mit unserem lebendigen Gott, der unser Herr ist, der unser Retter ist, der unser Schöpfer ist, der unser Gegenüber ist, Jesus, der unser hoher Priester ist, dass wir mit ihm die Gemeinschaft pflegen. Wenn wir Christen sind, das heißt lebendig gemachte Christus-Nachfolger, dann beten wir zu unserem Vater im Himmel. Wir pflegen die Gemeinschaft mit ihm, die wir durch Christus mit ihm eingegangen sind. Und bitten ihm und Dinge, danken ihm, bringen ihm Lobpreis. Das ist Gebet, ganz grundsätzlich. Und die Arten des Gebetes, ich habe schon ein paar aufgezählt, ich denke, wir kennen einige natürlich. Anbetung, Lobpreis. Was ganz wichtig ist, dass wir Gott ehren im Gebet. Dass wir flehen und bitten. Fleht im Gebet, bittet. Dank und Fürbitte sind weitere Punkte. Und ein Bekenntnisgebet. Also Gebet ist ein Unterhalten mit Gott, wo wir ihn anbeten, wo wir ihn ehren, wo wir ihm Dank darbringen, wo wir darüber nachdenken, was er für uns getan hat. Ein Gebet mit Gott ist Flehen und Bitten. Dass wir für andere Menschen bitten, dass wir flehen um Gnade, dass wir ganz konkrete Anliegen vor ihm bringen. Und Gebet ist Unterhalten mit Gott, wo wir ihm unsere Sünden bekennen. Ein Bekenntnisgebet. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt, die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich bekenne dir meine Schuld. Und in all diesen Dingen sind wir aufgefordert, haltet fest am Gebet. Ist einfach gesagt, aber manchmal unglaublich schwierig, denke ich, festzuhalten, dran zu bleiben, beständig zu sein. Aber stellen wir uns mal vor, wir gehen auf Klippen spazieren, wir sehen das schöne Meer, vielleicht ist gerade der Sonnenuntergang da, alles ist gut, alles ist schön und wir gucken so ein bisschen über den Rand und auf einmal rutschen wir ab und können uns gerade noch so festhalten. Und was tun wir denn? Ich glaube nicht, dass wir dann loslassen, wenn die Klippen, ich sage einfach mal, 30 Meter hoch sind und unten Felsen im Wasser sind. Wir halten fest. Warum? Weil es lebensnotwendig ist. Und so ist es immens wichtig, ja eigentlich lebensnotwendig am Gebet festzuhalten, dass wir ein beständiges Gebetsleben haben. Der dritte Punkt, warum? Warum ist das so wichtig? Haltet fest am Gebet. Warum? Damit wir einmal nicht fallen in Versuchung und im Kampf gegen die Sünde. Dass wir nicht fallen, dass wir zu Gott fliehen, dass wir ihn um Kraft und Unterstützung bitten. Zweitens, damit wir Gott ehren, damit wir ihm lobpreisen, damit wir uns bewusster werden, was er getan hat, was das für unser Leben bedeutet, dass wir jetzt noch davon zehren können. Zweitens, damit wir im Glauben weiter wachsen, damit wir Gott in unser Leben eingreifen sehen. Wir bitten etwas und der Vater tut etwas. Damit wir uns weiter in die Abhängigkeit von Gott begeben, denn wir müssen uns mehr und mehr bewusst machen, dass wir aus unserer eigenen Kraft nur Krampf hinkriegen und dass wir nur mit Gottes Hilfe kämpfen können. Das haben wir schon öfter im Kolosserbrief gesehen, dass Paulus ein Kämpfer ist und dass er sich Gottes Kraft bewusst ist und dass wir uns in seine Abhängigkeit bewegen. Und ein fünfter Punkt, damit wir Gott zeigen, wie ernst die Gemeinschaft zu ihm ist, wie ernst uns die Treue ist, dass wir bei ihm bleiben. Ein Beispiel von einem Mann, der mir persönlich im Glauben ein großes Vorbild ist, ist William MacDonald. Die Leute bei mir aus dem Hauskreis, die schmunzeln gerade, weil ich öfter von ihm zitiere. Aber dieser Mann war ein Bibellehrer in den USA, er ist mittlerweile schon gestorben. Er hat 1992 eine Vortragsreihe gehalten, auch über das Gebet, wo ich heute auch einige Geschichten bzw. Anregungen her habe. Und er hat darin erzählt, dass er für einen Freund seit 1946 gebetet hat. Für die Kopfrechner unter uns, ja, es sind wirklich 46 Jahre. Er hat 46 Jahre für seinen Freund gebetet, der noch nicht gläubig war. Und er hat an diesem Punkt festgehalten im Gebet. Er hat Gott vertraut, dass er handelt, dass Gott groß ist und dass seine Taten wirklich zu seiner Ehre sind. Und er hat festgehalten am Gebet, 46 Jahre, darüber hinaus wahrscheinlich noch länger, wenn er nicht Christ geworden ist. Und ein weiteres Beispiel, was ich gefunden habe, ich denke, die meisten kennen ihn, ist Georg Müller. Er hat sein Leben gelebt im Glaubensgehorsam. Er hat voll sein Vertrauen auf Gott gesetzt, ist immer wieder zu ihm geflohen ins Gebet und hat täglich darum gebetet, dass diese vielen, vielen Kinder, die in seinen Waisenhäusern lebten, dass sie satt werden. Er hat Dinge erlebt, die menschlich vielleicht nicht zu begreifen sind, und der lebendige Gott selbst hat in sein Leben eingegriffen. Und ich möchte einfach eine kleine Passage vorlesen, eine kleine Geschichte, die ich sehr interessant fand. Eine der beliebtesten Anekdoten über Müller handelt von Abigail Townsend. Als eines Morgens oder an einem frühen Morgen spielte Abigail im Garten in Ashley Down, als Müller herauskam und sie an der Hand nahm: Komm und sieh, was unser Vater tun will. Er führte sie in den langen Speisesaal mit den großen Tellern, Tassen und Schalen, mit denen der Tisch gedeckt war. Nach den Berichten war nichts auf dem Tisch als nur leeres Geschirr. Die Kinder standen und warteten auf ihr Frühstück. Kinder, ihr wisst, dass ihr pünktlich in die Schule gehen müsst, sagte Müller. Seine Hände aufhebend betete er: Lieber Vater, wir danken dir für das, was du uns zum Essen geben wirst. Das war Müllers Gebet. Dann hörten es alle an der Tür klopfen. Der Bäcker stand da. Herr Müller, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Irgendwie fühlte ich, dass sie kein Brot zum Frühstück hatten und dass der Herr wollte, dass ich ihnen etwas schicke. So bin ich um 2 Uhr aufgestanden und ich habe einiges frisches Brot gebacken und es gebracht. Müller dankte dem Bäcker und pries Gott für seine Fürsorge. Kinder, sagte er, wir haben nicht nur Brot, sondern sogar frisches. Fast sofort danach hörten sie zum zweiten Mal ein Türklopfen. Und jetzt war es der Milchmann. Herr Müller, mein Milchwagen ist draußen vor dem Waisenhaus zusammengebrochen. Ich möchte den Kindern die Kannen mit frischer Milch geben, damit ich den Wagen leeren und reparieren kann. Müller dankte dem Milchmann und die Kinder freuten sich über ihr Frühstück. Nur eine Begebenheit von ziemlich vielen aus dem Leben des Müllers. Und solche Sachen ermutigen mich irgendwie, neu darüber nachzudenken, warum Gebet so wichtig ist. Und gleichzeitig entmutigt mich das aber auch, wenn ich sehe, dass das schon bei anderen so ist, und wenn ich mein Leben betrachte, dass es da eigentlich gar nicht so ist, dass ich dann betrübt werde, dass ich entmutigt werde. Jemand sagte einmal, als ihm eines Morgens gesagt wurde, dass am Tage viel anliegt, dass er sich beeilen soll, weil sie vielleicht nicht alles schaffen würden, sagte er: Oh, es liegt viel an und wir schaffen es vielleicht nicht. Umso länger lasst uns nun im Gebet verharren und Gott um Gnade bitten. Eigentlich ein Denken, was man als Mensch gar nicht verstehen kann. Aber doch umso wichtiger und umso richtiger, dass es so gemacht wird. Dass Gott wirklich ins Leben eingreift. Dass Gott Gnade schenkt. Und damit kommen wir zu Punkt 4, dem Problem beim Gebet. Ein Problem ist vielleicht die Entmutigung. Vielleicht haben wir schon lange für eine Sache gebetet, haben irgendwann aufgehört, weil wir nichts gesehen haben, was irgendwie passiert ist. Wir fragen uns vielleicht, ob Gebet nicht wirklich nur bis zur Zimmerdecke geht. Es kommen Fragen auf, es kommen Zweifel auf. Warum macht Gott nichts? Eigentlich müsste es doch genauso geschehen. Wir werden entmutigt und fragen uns, warum wir eigentlich so dringend am Gebet festhalten sollen. Irgendwie funktioniert es doch nicht. Ich habe einen Satz, den wir uns alle einprägen sollten, heute Morgen, der uns stärken soll, der uns ermutigen soll. Wenn du Gottes unendliche Weisheit, seine grenzenlose Liebe und seine allumfassende Macht hättest, dann würdest du genauso handeln, wie Gott es in deinem Leben tut. Nochmal, wenn du Gottes unendliche Weisheit, seine grenzenlose Liebe und seine allumfassende Macht hättest, dann würdest du genauso handeln, wie Gott es in deinem Leben tut. Warum tut Gott nichts? Ganz einfach, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Weil er in seiner Weisheit sieht, dass es vielleicht noch nicht dran ist. In seiner Liebe sieht, dass es demjenigen jetzt noch nicht gut tut. Und in seiner Macht vielleicht noch nicht zulassen kann. Gott hört und er hört Gebet. Und wenn wir gleich zu den Kriterien kommen, von Gebetserhörung, können wir vielleicht sehen, vielleicht darüber nachdenken, wie das damals war, wo wir vielleicht mal Gebet erhört bekommen haben, wo Gott uns geholfen hat, wo er in unser Leben eingegriffen hat. Wenn wir dann mal den Zeitpunkt betrachten, werden wir eigentlich feststellen, es war perfekt. Es war genau zur richtigen Zeit. Keine Gebetserhörung, damit Entmutigung. Vielleicht ist das dein Problem. Vielleicht ist das unser Problem, dass wir nicht beständig und ausdauernd im Gebet festhalten. Zwei Punkte, die uns ermutigen sollen. Einmal einfach dieser Satz, dass wir uns den einprägen. Wenn du Gottes unendliche Weisheit, seine grenzenlose Liebe, seine allumfassende Macht hättest, dann würdest du genauso handeln, wie Gott es in deinem Leben tut. Und ein anderer Punkt ist, ich bin davon überzeugt, dass wenn du vielleicht gerade nicht festhalten kannst, wenn dir die Puste ausgegangen ist, dass es irgendwo auf der Welt Menschen gibt, ob hier in der Gemeinde, im Bekanntenkreis, in anderen Gemeinden, ganz woanders auf der Welt, dass Menschen für dich beten, dass Christen auf der Welt ermutigt werden, dass sie bewahrt werden, dass sie Gott ehren können. Ich bin davon überzeugt, Menschen beten für dich. Und nun kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, aber auch zu einem sehr interessanten Punkt, Erhörung von Gebet. Die Bibel nennt verschiedene Voraussetzungen oder verschiedene Bedingungen, damit Gebete erhört werden. Ganz wichtig ist, wie auch beim Willen Gottes, wir hatten es damals schon, dass diese Einhaltung dieser Voraussetzung, dieser Bedingung kein Automatismus ist. Also wenn wir alles punktgenau abarbeiten, dann muss es geschehen. Das ist menschlicher Automatismus. Dann haben wir schon vergessen, was Gebet ist, wer Weisheit, Liebe und Macht besitzt und dass Gott der ist, der Gebet zu seiner Zeit erhöht. Ich habe 5 Kriterien. Zunächst, was uns das Vaterunser auch deutlich macht, ist, dass man ein gerettetes, gläubiges Kind Gottes ist. Kind Gottes zu sein heißt, dass man einen Vater im Himmel hat. Und er ist der, den wir bitten dürfen und der seinen Kindern gerne gibt. Das heißt nicht, dass natürlich auch Ungläubige zu Gott beten dürfen. Natürlich, an wen sollten sie sich sonst wenden, wenn sie Rettung wünschen, wenn sie Schuldvergebung wünschen, wenn sie ihm ihr Leben anvertrauen sollen. Natürlich dürfen sie sich dann an Gott wenden. Aber ein Recht haben Ungläubige nicht, Gott Vater zu nennen, weil sie keine Kinder Gottes sind. Und so ist es wichtig, dass wir eine lebendige Beziehung zum Vater haben, durch Jesus Christus. Denn der Vater gibt seinen Kindern das, was sie brauchen. Das sagt uns die Heilige Schrift. Die nächste Bedingung ist ein reines Leben. Dass wir ein reines Leben als Nachfolger Christi führen. Sünde betrübt den Heiligen Geist, Epheser 4, Vers 30, denn dieser Heilige Geist will uns doch in den Gebeten unterstützen, Römer 8, Vers 26. Sünde trennt von Gott, das sagt die Bibel eindeutig. Und wenn unser Leben als Christ unrein ist, wenn wir ein unreines Leben führen, wenn Sünde sich anhäuft in unserem Leben, dann betrüben wir damit den Geist und er kann nicht mehr so in uns wirken. Es geht nicht mehr darum, dass die Beziehung Vater und Kind irgendwie gebrochen werden kann. Nein, es geht aber um die Gemeinschaft, die wir mit unserem Vater haben. Das Verhältnis ist gestört. Und auch Psalm 66, Vers 18, schreibt euch das ruhig auf, deutet das so an, dass Gott nicht hört, wenn wir Götzendienst betreiben, wenn wir Gott nicht an erster Stelle haben. Also ein gläubiges Kind zu sein und ein reines Leben zu führen. Und nun ein hingegebenes Leben zu führen. Watchman Nee sagte einmal, wir können nicht erwarten, dass Gott sein Leben in uns auslebt, wenn wir nicht bereit sind, ihm unser Leben zu geben, in dem er leben soll. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber wie können wir einfach so immer Gottes Wirken erwarten, wenn wir ihm quasi gar nicht unser Leben anvertrauen, ihn gar nicht unser Leben führen lassen? Jetzt wissen wir doch, dass er unser Leben in Weisheit, in Liebe und in Macht führen möchte. Frage ist, gehen wir uns ihm hin? Nehmen wir dieses Geschenk an, dass er es gut machen wird? Ein hingegebenes Leben. Eine weitere Bedingung ist das Beten im Glauben, gestützt auf das Wort Gottes. Vielleicht kennst du sowas, da ist jemand schwer krank, vielleicht dem Tode schon nahe. Du betest darum, dass er geheilt wird, dass er gerettet wird. Und derjenige stirbt. Was ist dann? Bin ich genug geglaubt? Ich habe selber jahrelang für den Vater eines Freundes gebetet, der verunglückt ist, der im Koma lag, der irgendwann wieder wach war, aber nicht wirklich ansprechbar war, der in dem es einfach nicht gut ging. Konnte nicht reden. Und ich habe sehr oft dafür gebetet, dass dieser Mann wieder gesund wird. Und irgendwann ist dieser Mann dann gestorben. Was ist dann? Habe ich nicht genug geglaubt? Haben all die Menschen, die zu Gott gebetet haben, nicht genug geglaubt? Zum Thema Gebetserhörung auf Grundlage von Gottes Wort möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Das war auch von William MacDonald. Als er 5 Jahre alt war, lebte er in Schottland, weit außerhalb in einem Dorf, und dort gab es keine Medizin. Er bekam dann eine Form von Diphtherie, wo sich Schleim in der Kehle festsetzte und er langsam begann zu ersticken. Er lag im Sterben und seine Mutter hat sich schon weggedreht, weil sie es nicht mit ansehen konnte, wie ihr kleiner Sohn starb. Da klopfte es an der Tür. Sein Onkel aus dem entfernten Dorf, ein Mann Gottes, kam herein und sagte: Ich komme zu dir, um zu sagen, dass er leben und gerettet werden wird. Die Mutter hat das erstmal nicht aufgebaut, sie konnte es nicht fassen. Und als Schottin war man sehr gastfreundlich und sie machte zunächst einen Tee und sie setzten sich dann an den Tisch. Und ihr Onkel begann es ihr zu erklären: Ich saß am Kamin und studierte die Bibel. Ich habe Psalm 91 gelesen und bei den letzten Versen redete Gott zu mir. Psalm 91, wir können das gerne mal aufschlagen. Psalm 91, die Verse 14 bis 16. Psalm 91, 14 bis 16, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. 13 Jahre später wurde William MacDonald gerettet. Er wurde vorher gesund, er wurde gerettet. Wurden seine Sünden vergeben, er lebte mit Christus und er lebte wirklich ein langes Leben, ich glaube über 90 Jahre lang. Gott redete im Gebet durch sein Wort zu seinem Onkel. Er glaubte es und beanspruchte dieses Wort, was Gott zu ihm geredet hatte, für sich. Jahre später hatte William MacDonald einen Freund, der Krebs hatte, der nicht sterben, sondern leben wollte. Seine Frau und der Krebskranke lasen die Bibel und kam genau in dieselben Verse. Er nahm es für sich an als Verheißung, dass Gott ihn retten wird, dass Gott ihn erlösen wird, dass Gott ihn wieder gesund machen wird. Doch ein paar Monate später starb dieser Mann. Wie ist das zu erklären? Hat er nicht genug geglaubt? Ich denke, das ist grundsätzlich eine sehr, sehr schwierige Sache, die wir auch mit Vorsicht zu genießen haben, dass wir Verheißungen im Gebet aufs eigene Leben so übertragen, obwohl es ja die Grundlage der Schrift ist. Und ich denke, dass wir da mit einer Grundeinstellung rangehen sollten. Eine Grundeinstellung, die uns Schadrach, Meschach und Abednego, sind die Freunde von Daniel, lernen wollen. In Daniel 3, Vers 17 begegnet uns diese Grundeinstellung. Sie sagen, kurz bevor sie in den Feuerofen geworfen werden sollen, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Ofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten, oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dem vom goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Was möchte ich hiermit sagen? Was können wir davon lernen? Folgendes. Wir können mitnehmen, dass Gott uns diese Einstellung aufs Herz legt, und zwar: Mein Herr, du kannst retten. Du kannst Gebet erhören, das glaube ich, ich vertraue dir. Oder auch nicht. Hört sich komisch an, aber Gott kann es auch nicht tun. Und mit dieser offenen Einstellung sollten wir daran gehen, dass wir das Vertrauen auf Gott setzen. Und auch wenn es anders kommt, dass wir sagen: Herr, ich möchte nicht sündigen, ich möchte dir gehorsam sein. Das ganze Vertrauen auf Gott setzen und glauben, dass er kann. Aber er kann auch anders. so wie Gott es in seiner Weisheit, in seiner Liebe und seiner Macht richtig tun wird. Beten im Glauben auf Grundlage des Wortes Gottes. So war es auch, dass die Mutter von William MacDonald 1939 ins Krankenhaus kam. Sie hatte eine unkomplizierte Blutkrankheit und sie bekam Medikamente, bald ging es ihr schon besser. Und kurz nach ihrer Entlassung, kurz vor ihrer Entlassung, wollten sie noch einmal mit einem Gerät in ihren Magen gehen, um sich da umzusehen. Und dabei wurde sie verletzt und sie musste notoperiert werden. Bei dieser Operation bekam sie eine Infektion, die die Ärzte ein halbes Jahr zu behandeln versuchten. Während dieses halben Jahres beteten William MacDonald, sein Vater, sein Bruder für sie, dass sie gesund wird, dass der Herr sie verschont. Ein halbes Jahr lang haben sie ein Gebet ausgehalten, festgehalten am Gebet. Aber es wurde nicht besser. Sie hatte starke Schmerzen und sie hat furchtbar gelitten. Doch sie haben am Gebet festgehalten und irgendwann wurde es noch schlimmer, ihre Nieren wurden angegriffen und ihr ging es einfach nur noch ganz schlecht. Irgendwann kamen einige Christen zu der Familie nach Hause und einer der Ältesten sagte, es kommt eine Zeit, wo man aufhören sollte, den eigenen Willen vor Gott zu vertreten und um Gottes Willen bitten sollte. Da fielen sie alle auf ihre Knie und beteten, einer nach dem anderen. Zum ersten Mal seit 6 Monaten beteten sie darum, dass Gottes Wille geschehen möge. Der Vater, William MacDonald, und als sein Bruder betete, bekamen sie einen Anruf. Sie sollten schnell ins Krankenhaus eilen, weil die Mutter langsam komatös würde. So kam es, dass sie ins Koma fiel, nie wieder aufwachte und dann auch starb. Sie ging heim zum Herrn. Was können wir davon lernen? Mein Herr, du kannst retten, das glaube ich dir, ich vertraue dir. Doch du kannst es auch anders kommen lassen. Dein Wille geschehe. Irgendwann ist vielleicht auch bei uns die Zeit, wo wir besser aufhören sollten, für den eigenen Willen zu bitten, dafür einzustehen und stattdessen um Gottes Willen zu bitten. Und das ist der letzte Unterpunkt, in Gottes Willen bzw. in seinem Namen beten, als Grundvoraussetzung, als Voraussetzung für erhörtes Gebet. In seinem Namen, da erinnern wir uns vielleicht wieder an Kolosser 3, Vers 17, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Johannes 14, Vers 14, diesen Vers kennen wir. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ganz einfacher Vers, der sehr mutmahnend ist. Und hier ist meiner Meinung nicht nach, dass am Ende des Gebetes angehängt in deinem Namen Amen mitgemeint. Das ist okay, wenn wir das beten, das ist okay, wenn du das tust. Aber was ist hier gemeint? Was bedeutet das, etwas in seinem Namen zu tun oder zu bitten? Ich weiß nicht, wer von euch kennt im Namen des Gesetzes diesen Ausdruck oder im Namen des Volkes? Hat man ja vielleicht schon mal gehört in der Geschichte oder im Namen des Gesetzes, ist es glaube ich auch so beim Richter, im Namen des Gesetzes verkündige ich und so weiter. Also es geht um einen Repräsentanten, im Namen des Gesetzes sage ich, im Namen des Volkes spreche ich. Und das heißt, dass wir, wenn wir sowas haben, heißt das, dass wir im Auftrag von jemandem anderen, so als wenn er es selber tut, also an seiner Statt, das tun oder das sagen. Sprich also in seinem Willen. In Jesu Namen, wenn wir etwas in seinem Namen bitten, tun wir es in seinem Willen. Verknüpft mit dem vorigen Punkt heißt das eindeutig, dass wir uns an Gottes Wort festklammern und dass wir uns daran orientieren müssen, weil wir dort seinen Willen erkennen. Wenn wir seinen Willen erkennen, wir haben das in Kolosser 1 schon sehr detailliert durchgenommen, haben wir hier das Versprechen, dass Gott, dass Jesus es tun wird, was wir in seinem Willen bitten, was wir in seinem Namen bitten, an seiner Statt bitten. Das steht fest und daran gibt es nichts zu rütteln. Genau das, wir können das aufschlagen, steht auch noch in 1. Johannes 5, Vers 14 bis 15. Das werden wir gemeinsam nachlesen. Das sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtige und grundlegende Verse für das Gebet. Die Zuversicht, die wir im Gebet haben. 1. Johannes 5, First Book of John, ja. Gut. 1. Johannes 5, die Verse 14 und 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Klingt auch erstmal ein bisschen kompliziert. Ich habe auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken müssen, was das denn genau heißt. Aber wir haben die Zuversicht im Gebet, wir haben die Freiheit, wir haben die Hoffnung im Gebet. Wir können getrost wissen und hundertprozentig damit rechnen, dass Gott unsere Gebete hört, wenn es nach seinem Willen ist. Er hört, wenn es nach seinem Willen ist. Wenn wir uns an seinem Willen bewusst sind, wenn wir wissen, das ist Gottes Wille, wenn wir dann darum bitten, dass er das auch umsetzt, dann wissen wir, dass er das auch erhören wird. Er ist ein liebender Vater, der sich um die Bedürfnisse seiner Kinder, um seine Kinder kümmert. Das ist großartig. Gott weiß, zu welcher Zeit was am besten ist. Lass uns nicht entmutigt werden, sondern frisch und ermutigt heute hier rausgehen. Gott wirkt in seiner Weisheit, in seiner Liebe, in seiner Macht. Auch wenn wir Gebetserhörung vielleicht nie erleben werden. Wenn ich über den For You To Go To nachdenke, wir beten darum, dass Menschen kommen, dass Menschen gerettet werden, dann sehen wir das vielleicht gar nicht. Werden wir dadurch entmutigt? Vielleicht werden wir aus diesem Leben abtreten und nicht mal irgendwie erleben oder nicht mal davon gehört haben, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber wir dürfen Gott darum bitten, darum hoffen, dass Gott Gnade gibt, dass er in seiner Weisheit, in seiner Macht, in seiner Liebe handelt. Auch wenn wir nicht die Gebetserhörung erleben, dass Gott Menschen erretten kann. Das glauben wir. Lass uns noch auf Warnungen beim Gebet eingehen. Der nächste Punkt. Matthäus 6, Verse 5 bis 8. Jesus gibt uns zwei Warnungen mit, auf die wir achten sollen. Matthäus 6, aus der Bergpredigt heraus, die Verse 5 bis 8. Matthäus 6, Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zum Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Mutmachend, aber auch warnend. Jesus warnt hier eindringlich davor, dass wir nicht so beten sollen, dass wir von Menschen gesehen werden. Also natürlich machen wir Gebetsgemeinschaften, wir hatten da gerade auch eine, keine Frage. Aber was ist die Motivation hinter unserem Gebet? Tun wir das, weil wir mit Gott reden wollen oder damit Menschen uns sehen? Wenn wir das tun, damit Menschen uns bewundern, damit Menschen zu uns aufschauen, dann haben wir unseren Lohn dahin. Vom Vater im Himmel kriegen wir dafür keinen Lohn. Beim Vater gibt es dafür nichts. Und es zählt nur vor ihm das ehrliche, das aufrichtige Herz. Die einzig wahre Motivation, dass wir mit unserem ungeteilten, mit unserem demütigen Herzen zu unserem Gott reden. Und dass es egal ist, wie die Menschen uns sehen, sondern dass wir da alleine mit Gott reden. Dafür werden wir Lohn bekommen. Und des Weiteren, ein Stück weiter, hat er vor dem Plappern gewarnt. Plappern wie die von den Nationen, von den Heiden. Du denkst vielleicht, sowas mache ich nicht. Aber wie ist es, wenn du abends vielleicht vor dem Einschlafen betest? Bist du dir bewusst, was du da betest? Oder redest du einfach nur ein Gebet runter? Dank für diesen Tag, schenk mir eine gute Nacht an. Und du denkst gar nicht drüber nach, mit wem du redest. Oder wie ist es mit den Gebeten, die wir vor Tisch oder am Tisch reden? Denken wir darüber nach, was wir da beten, dass wir mit unserem Schöpfer reden, der wachsen lässt, der gedeihen lässt, der unseren Tisch voll macht. Hier wird vor diesen langen Plappern gewarnt, dass wir besonders lange reden. Wenn wir Menschen denken, wow, der hat eine gute Gemeinschaft, Beziehung zu Gott und der redet viel mit Gott und das ist super und davor werden wir gewarnt. Dass wir nur beten, lange beten, damit die Menschen uns sehen. Aber sie haben ihren Lohn dahin. Sie bekommen vom Vater keinen Lohn dafür. Das sind zwei Warnungen vom Gebet. Und das Entscheidende ist, dass Gott unser Herz ansieht beim Gebet. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir so eine inbrünstige Schreiberschaft. Die schütten einfach ihr Herz aus. Sie bringen ihr Inneres zum Vorschein. Sie kommen mit ihren Nöten, ihren Problemen zu Gott. Ihre Dankbarkeit bringen sie aus tiefstem Herzen vor ihm. Und ihr Lob, ihre Anbetung gilt Gott allein. Ist das bei uns auch so? Wenn wir hier schon was von Jesus lernen, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Was können wir sonst noch von Jesus lernen? 3 Punkte. Wenn wir ein Stück weiterlesen würden, finden wir das Vaterunser. Ich denke, das brauchen wir nicht lesen, das kennen wir. Und was können wir denn davon lernen? Wenn wir uns den Aufbau des Vaterunsers angucken, dann geht es zunächst einmal unser Vater, der du bist im Himmel. Galater 4, Vers 6, weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der da ruft, aber Vater, dass wir diese persönliche Beziehung zum Vater haben. Vater und Kind, an ihn richten wir unsere Gebete. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Steigen ein mit Lobpreis. Anbetung statt gib mir, gib mir, gib mir. Gottes Interessen, das heißt sein Wille, werden erstmal vor unseren Interessen gestellt. Und danach erst unser tägliches Brot gib uns heute, dass wir dann für unser eigenes Wohl bitten, dass wir darauf vertrauen, dass er gibt. Und dann das Bekenntnisgebet, vergib uns unsere Schuld, dass wir um die Vergebung der eigenen Schuld bitten, dass wir bekennen, Gott, ich bin da schuldig geworden, du hast mir das offenbart, Herr, nimm das von mir, dass wir in der Heiligung vorankommen, dass wir nicht der Versuchung erliegen. Und dann ganz zum Schluss wieder, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wieder Anbetung. Gott wird groß gemacht. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da können wir was von mitnehmen, auf jeden Fall. Der zweite Unterpunkt sind einsame Orte. Wir haben es gerade gesehen, geh in dein Kämmerlein, aber auch von Jesus können wir das lernen. Er ging oft auf einen Berg oder an einen einsamen Ort, wo er mit seinem Vater Gemeinschaft hatte, wo er mit ihm ganz persönlich im Gespräch war. Er brauchte Ruhe. Er betete teilweise sogar lange dort. Ich habe mich gefragt, wie lange sollen wir beten? Habt ihr euch schon mal gefragt, wie lange sollte ich eigentlich beten? 5 Stunden, 3 Stunden, 5 Minuten? Ich denke, dass Gott einem das aufs Herz legt, auch je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Wenn wir einen halben Tag oder einen ganzen Tag mit Arbeit, auf der Arbeit beschäftigt sind, ist es schwierig, da vielleicht Pausen zu finden. Und wenn wir viel Zeit haben, dann ist es vielleicht so, dass Gott uns viel mehr aufs Herz legt, jetzt für Menschen zu beten. Ich habe ein Buch, das heißt Nach dem Amen bete weiter. Ich glaube, Tim liest das gerade in Spanien und das beantwortet die Frage auch ein Stück weit. Amen bedeutet nicht over and out, bedeutet nicht Funkspruch beendet. In diesem Buch wird ganz deutlich gesagt, eigentlich haben wir doch ständig Gemeinschaft mit Gott oder sollten wir haben. Sind wir in ständiger Gemeinschaft mit Gott oder beten wir einmal morgens und das war's? Gott wünscht sich, dass wir in ständiger Gemeinschaft mit ihm sind, dass wir mit ihm reden, dass wir ihm unsere Nöte, unsere Sorgen, unsere Gefühle offenbaren, dass wir ihm danken für Situationen, wo er uns geholfen hat, wo er uns Kraft gegeben hat. Ständige Gemeinschaft mit Gott, sehr herausfordernd. Und der dritte Unterpunkt, was wir auch gerade schon hatten, der Wille des Vaters möge geschehen. Matthäus 6, 20, Vers 39, das, diese Begebenheit im Garten Gethsemane. Jesus bat darum, dass er nochmal irgendwie von diesem Leidensweg runterkommt. Aber dann fügt er etwas so grundsätzlich Wichtiges hinzu. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Erinnern wir uns, mein Herr, du kannst retten, dass ich, das glaube ich, ich vertraue dir, aber wenn es anders kommt, so will ich nicht sündigen, indem ich dir ungehorsam bin. Das soll unsere Grundvoraussetzung sein. Der Wille Gottes über allem. Und nun zum 8. Punkt, dem letzten Punkt. Wie auch im Garten Gethsemane finden wir hier diese beiden Wörter, beten und wachen. Im Kolosserbrief, wachet. Wachet im Gebet mit Danksagung. Gregorio steckt da im Griechischen hinter, Wächter, Hüter, auf der Hut sein. Und so sollten wir alle eigentlich ein Gregor sein. Gregor, diesen Namen kennen wir. Ein Wächter im Gebet mit Danksagung. Dass wir darin wachen, dass wir fit sind, dass wir dranbleiben, dass wir als Gemeinde die Danksagung niemals vergessen. dass wir immer wieder zurück zum Dank kehren, dass wir Christus danken für das, was er Gutes getan hat. Epheser 5, Vers 25 und folgende, dass er sich hingegeben hat für seine Gemeinde, dass er sie reinigt im Wasserbad, im Wort und so weiter. Ja, wir sollen auf der Hut sein, wir sollen nüchtern sein vor dem Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und zu verschlingen versucht. 1. Petrus 5, Vers 8. Und da schützt uns das Gebet, dass wir zu Gott fliehen ins Gebet und sagen, Herr, stärke meinen Glauben, dass ich ein Schild des Glaubens hochhalten kann gegen die feurigen Pfeile des Bösen, was dann in Epheser 6 vorkommt, die Waffenrüstung Gottes. Dass wir dafür dankbar sind, dass er aber die Gewalten und Mächte schon entwaffnet hat. Dass diese gute Botschaft, die wir im Kolosserbrief lesen durften, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Dass wir uns über sein Blut nachdenken. Dass wir dafür dankbar sind, dass er uns errettet hat. Und nicht zuletzt deswegen, weil es Gottes Wille ist. Seid dankbar. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst uns Gregor sein, Wächter im Gebet mit Danksagung. Und ich möchte dieses Thema für heute abschließen. Herr, lehre uns beten mit einem Ereignis aus Müllers Leben, der festgehalten hat am Gebet, der ein Riesenvorbild ist. Haltet fest am Gebet. Es war eines Tages so, dass die Mittel völlig erschöpft waren. Es war kein Geld mehr da, kein Essen mehr da. Die Mitarbeiter hatten alles gegeben, was sie konnten. Sie trafen sich wie gewöhnlich zum Gebet. Aber auch als sie davon aufstanden und ihre übliche Tagesarbeit nachgingen, kam nichts ein. Nachdem sie in allen drei Heimen satt geworden waren, zog Müller sich wieder zum Gebet zurück. Es geschah immer noch nichts. Wie könnte er morgen vor die Kinder treten, ihnen ankündigen, dass sie kein Frühstück vorhanden war? Müller wurde im Geist versucht. 7 Jahre später blickte er auf diesen Tag zurück, als auf die einzige Gelegenheit, in der er sich so fühlte, als hätte der Herr sein Gebet zum ersten Mal nicht erhört. Als ungefähr die Hälfte des Nachmittags vergangen war, klingelte es bei Müllers. Eine Dame stellte sich vor. Ich bin vor 4 oder 5 Tagen aus London hier angekommen. Ich wohne in einem Haus neben dem Waisenhaus für Jungen. Meine Tochter gab mir dieses Geld für ihre Arbeit unter den Kindern. In dem Briefumschlag waren 3 Pfund, 2 Schillinge und 6 Viertelschillinge. Das reichte damals aus, um reichlich für die Bedürfnisse des nächsten Tages zu sorgen. Sobald die Dame sie verlassen hat, brach er in laute Begeisterung aus, was sehr selten vorkam. Sobald ich allein war, brach ich in lautes Preisen und Danken aus. Ich traf mich an diesem Abend wieder mit meinen Mitarbeitern zum Gebet und zum Lobpreis. Ihre Herzen waren nicht wenig getröstet. Dass das Geld einige Tage so nah am Waisenhaus war, ohne dass es gegeben wurde, war ein deutlicher Beweis, dass es von Anfang an im Herzen Gottes war, uns zu helfen. Aber weil er Freude an den Gebeten seiner Kinder hat, erlaubt er uns, so lange Zeit zu beten. Er wollte auch unseren Glauben prüfen und so die Erhörung viel wertvoller machen. Amen. Ich bete noch einmal und dann singen wir noch ein Lied und es kehrt wieder dran. Unser Vater im Himmel, wir möchten dir einfach so sehr danken, dass du dieser große Herr bist, der so eine unendliche Weisheit, eine unendliche Liebe, eine unendliche Macht besitzt. Du, der so groß ist und all seine Kinder im Auge hat, der sich um die Bedürfnisse seiner Kinder kümmert, der uns hilft in den Nöten, genau zu der Zeit, wo wir es nötig haben. Auch wenn wir das manchmal nicht so sehen, auch wenn wir manchmal fragen, warum nicht jetzt? Herr, wir möchten dir danken, dass du unser Herr bist, dass du unser Retter bist. Und wie wir es vorhin gesungen haben, möchten wir dir unser Leben geben, ein Leben für den Herrn der Welt. Das bist du. Wir möchten dich weiter bitten, dass wir das mitnehmen, dass du uns weiter lehrst zu beten, dass du uns unterstützt und Mut machst und dass du uns wirklich damit ausrüstest, festzuhalten im Gebet. Wir möchten dir die Ehre geben mit unserem Leben, wir möchten dich ehren mit unserem ganzen Leben, Herr. Wir möchten dir einfach danken, dass wir das nicht alleine tun brauchen, sondern dass wir in ständiger Gemeinschaft mit dir sein dürfen und deine Hilfe erwarten können. Du kannst, Herr, du kannst auch anders, aber wir wollen dir vertrauen in allem. Amen.